7.9.2010, 12.32 Uhr. Kriege jetzt erst mit, dass es in Christchurch ein Erdbeben der Stärke 7,4 gegeben hat. Heute Nachbeben. Keine Toten. Weiß immer noch nicht, wie ich Calvin kontaktieren soll. Schaffe es nicht, E zurückzurufen. Schaffe es nicht, A anzurufen. 11.9.2010, 11.32 Uhr. Das erste Exemplar von Chick mit der Post. Ganzen Vormittag Korrekturen gemacht. Rechtschreibfehler bedrücken mich kaum noch, aber die vielen überflüssigen und falschen Sätze. Eine Einladung des Goethe-Instituts in New York abgelehnt. Februar. Was ist im Februar? Zu verdanken habe ich das offensichtlich Susan Bernowski, die mal Path of the Soldier übersetzt und jetzt auch in einer Literaturzeitschrift untergebracht hat. 13.09.2010, 11.40 Uhr. Geträumt von einer amerikanischen Studie, die nachweist, dass Alleinsein Krebs macht, wusste ich aber schon. 16.09.2010, 16.18 Uhr. Versuchsweise einem Interview am Telefon zugestimmt, WDR ging gar nicht. Zweiter Tag der Chemo, Konzentrationsschwierigkeiten, keinen Satz zu Ende geredet. Aber das eigentliche Problem ist, ich erinnere mich kaum noch an das Buch. Das alles liegt schon so weit zurück. Und heute Morgen habe ich gerade mit Uwe Held telefoniert, damit er das nächste verkauft. 17.09.2010, 23.55 Uhr. Lobos Buchvorstellung in der Backfabrik. Deutlicher Unterschied zur Leseprobe des ersten Kapitels. Warum Frauen auftauchen in dem Roman, ist mir zwar noch immer nicht klar, und auch Lobos mantraartig vorgetragene Behauptung, der Erzähler sei unzuverlässig, lässt mich befürchten, der Autor habe dies im Buch darzustellen vergessen. Aber die ausgewählten Kapitel sind sehr unterhaltsam, und auch im Publikum fehlen die gewohnten Lobo-Hasser oder sie melden sich nicht zu Wort. Zum ersten Mal begegne ich meinem Verlagschef Gunnar Schmidt und scheitere noch mehr als sonst am Smalltalk, überfalle ihn mit meinem nächsten unausgegorenen Projekt und bringe keinen Satz des Lobes über Franzen sinnvoll zu Ende, obwohl es mir so am Herzen liegt. 19.09.2010, 21.59 Uhr. Letzte Harald-Schmidt-Sendung online, wahnsinnig groß. Ich fand ihn ja immer toll. Toll, als er Gala machte, toll mit Feuerstein, als er zu Sat.1 ging, als er Andrak auf die Bühne setzte, toll nach seiner langen Pause und mit Bart, als er Pocher holte. Ich fand ihn jedes Mal wieder toll. Und das ist mir hauptsächlich in Erinnerung geblieben, weil man mit dieser Position zunehmend allein dastand. Das Feuilleton fand ihn auf jeder Station schlechter als vorher und bei den meisten Freunden hatte ich den Eindruck, sie guckten Schmidt schon lange nicht mehr. Aber man muss sich nur mal diese letzte Sendung ansehen. Ranga Yogeshwar erzählt Sarrazin einen Judenwitz. Unfassbar. Merkwürdigen Interviewausschnitt wiedergefunden. Ob sie Atheist sind, wird sich noch zeigen. Mir hat mal ein Urologe erzählt, auf dem Sterbebett werden alle katholisch. Diese Erfahrung habe ich auch selbst gemacht, denn ich war während des Zivildienstes in einer Pfarrei beschäftigt. Da wurde der Pfarrer von sogenannten Atheisten schreiend ins Krankenhaus geholt, wenn der Tumor im Endstadium war. Ich glaube, ob man Atheist ist, kann man erst auf den letzten Metern sagen. Aus Neu-Ulm kommt man wahrscheinlich nicht unbeschadet raus. Trotzdem irritiert das an einem wie Schmidt irgendwie. 20.09.2010, 13.28 Uhr. Angesichts der Tatsache, dass morgen mit geringer, Ansicht des Arztes, bis mittlerer, Statistik, meiner Ansicht, Wahrscheinlichkeit mein Todesurteil aus dem Faxgerät kommt, bin ich ganz gelassen. Schlafe ohne Probleme und ohne Hilfsmittel. Vielleicht mache ich mir unzulässige Hoffnungen. Oder ich bin wirklich über diesen Quatsch mit dem Sterben hinweg. 21.09.2010, 12.35 Uhr. Geträumt. Ich stehe am Westtor in meiner Nürnberger Wohnung und schaue hinaus. Es ist die dunkelblaue Stunde, bevor die Sonne aufgeht und über Nacht ist Schnee gefallen. Ich weiß, dass C oder D draußen ist und gehe sie suchen. Unter der Schneedecke zeichnen sich die Hügel eines Friedhofs ab. Wie schön es wäre, denke ich, auch so ein Grab zu haben. Ein kniehohes Wesen mit schneeweißem, bohnenförmigen Körper, einem hohen Zylinder auf dem Kopf und Armen aus kleinen Ästen, greift nach meiner Hand und führt mich zwischen die Bäume. Ich bin wieder 6 Jahre alt oder, wie die Traumstimme das nennt, im Wunderland der Kindheit. Für anschließend 2 Pläne. Wenn kein Tumorwachstum, setze ich mich an den Wüstenroman und hau ihn bis zum nächsten MRT zusammen. Im anderen Fall werfe ich ihn weg und verlege mich aufs Block. Was schade wäre. Korrekturleser meinten, es wäre das Beste, was ich bisher geschrieben habe. Uwe hat die ersten 20 Kapitel durchgeschaut und Rowohlt informiert. Man könnte einen Slot zwischen Sommer und Herbst freihalten. 13.11 Uhr. Warten auf den Befund bei Dr. 4. Ich kann ihm zur Begrüßung nicht ins Gesicht sehen. Setze mich in den Stuhl und warte, bis er den ersten Satz sagt. Es folgt der Wüstenroman. 22.09.2010, 23.55 Uhr. Nach einem Tag Gleichgültigkeit kommt der Gefühlsausbruch doch noch. Wir sitzen gerade im Prater und ich muss mit Katrin vor die Tür. Anlass diesmal das Blog, das Sascha und Maike für mich gebastelt haben. Immer die gleichen 3 Dinge, die mir den Stecker ziehen. Die Freundlichkeit der Welt, die Schönheit der Natur, kleine Kinder. 24.09.2010, 9.43 Uhr. Geträumt, dass ich tot bin und träume. 12.22 Uhr. Sitze mit dem Rechner auf einer Bank an der Spree. Karamellfarbene Mäuse mit einem schwarzen Längsstreifen über den Rücken rutschen seitwärts aus dem Gebüsch, schauen mir eine halbe Sekunde lang in die Augen und sprinten davon. Google, Brandmaus. 14.34 Uhr. Laut SZ haben Hawking und Mlodinow die Existenz Gottes widerlegt. Wie ihnen das, ohne die Weltformel zu finden, gelungen ist, verschweigt der Artikel dezent. Weiter wurde bewiesen, dass quantisierte Uni- und Multiversen aus dem Nichts fluktuieren, ganz wie man es von virtuellen Teilchen kennt, und die Welt sei ein Traum, der aus dem Nichts käme. Nun ja, da hätten sie den armen Hawking nicht bemühen müssen. Autor des SZ-Artikels ist Teilzeitphysiker Ralf Böhnt, mein All-Time-Favorite bei selbstgeschriebenen Wikipedia-Einträgen. Für Aufsehen sorgte Böhns Auftritt beim Bachmann-Preis 2009, wo er einen artistischen Text über Heinrich Hertz vorlas, dessen Erzähler ein Phonon ist. Da die Jury es nicht von einem Photon unterscheiden konnte, griff Böhnt in die Diskussion ein, obwohl Autoren in Klagenfurt nach einem ungeschriebenen, noch aus der Gruppe 47 stammenden Gesetz eigentlich schweigen sollten. Sichtlich amüsiert erklärte Böhnt der überforderten Jury den Unterschied von Licht und Schall. 25.09.2010, 13.39 Uhr. Mein Vater ruft an, weil er den ersten Roman seit Jahren oder Jahrzehnten gelesen hat. Und er war begeistert. Es habe ihn in seine Schulzeit zurückversetzt. 4.10.2010, 10.19 Uhr. Bekomme mit, dass der Verlag Blocklink mit Psychiatrisierungseintrag als Werbemittel rumschickt. Wahnsinn! Und nein, das ist nicht mit mir abgesprochen. Rückblende Teil 1. Das Krankenhaus. Der gesamten Rückblende soll ein Zitat von Freud voranstehen. Durch Worte kann der Mensch den anderen selig machen oder zur Verzweiflung treiben. Was auf Anhieb nicht nach der tiefsten seiner Weisheiten klingt, eher nach etwas, worauf auch Pfarrer Sommerauer mit ein wenig Glück hätte kommen können. Aber wenn man eine Ahnung hat, was Freud meinte, kann man das ruhig so stehen lassen. Und wenn man keine Ahnung hat, bekommt man sie vielleicht hier. Ich habe sie jedenfalls bekommen. Es beginnt im Februar mit 5 Bier und einem Kater am nächsten Tag, Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen halten die Woche über an. Ich schleppe mich nachts zu den Resten abgelaufener Schmerzmittel, die noch im Haus sind, und werfe sie der Reihe nach in zunehmender Stärke ein, beginnend beim Aspirin. Nichts wirkt. Ich bin zu keinem Zeitpunkt davon überzeugt, dass es am Haltbarkeitsdatum liegen könnte. Was ein deutsches Medikament ist, das wirkt auch noch 10 Jahre später. Tagsüber habe ich mit der linken Hand, wie zuletzt oft, meine Teetasse umgekippt und in die Tastatur geschüttet, sodass mein Computer nicht funktioniert. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal krank gewesen zu sein bei gleichzeitigem Ausfall des Computers. Selbstdiagnose ohne Wikipedia unmöglich. Was der Brockhaus an schütterem Wissen von Migräne über Gehirnerschütterung bis Hirntumor bereithält, reicht nicht mal, um hypochondrisch zu werden. Ich gehe zurück ins Bett. Die Kopfschmerzen verschwinden und kehren heftiger wieder. Weil ich gleichzeitig neurologische Ausfälle erinnere, zweimal mit der linken Schulter an einer Säule hängen geblieben, einen halben Meter vor den Stuhl gesetzt, gehe ich schließlich zum Hausarzt. Der schickt mich ins Bundeswehrkrankenhaus, weil es dort am schnellsten gehe. Anderswo warte man oft 3 Monate auf ein MRT. Ich laufe zu Fuß. Im Bundeswehrkrankenhaus holt man zuerst einmal die Kopfschmerzen mit Maxalt runter, einem Migränehammer, und diagnostiziert anschließend eine Sinusitis. Die Ausfälle passten zum Krankheitsbild. 3 Nächte später sind die Kopfschmerzen erneut so schlimm, dass ich auf die Öffnung der Arztpraxen warte. Ich kotze meinem Hausarzt das Waschbecken voll und kriege einen Krankentransport wieder ins Bundeswehrkrankenhaus. Den Dr. S. kenne ich jetzt ja schon. 3 oder 4 andere Ärzte testen meine Ausfälle. Am Ende bleibt es bei Sinusitis. Verbissen gehe ich den Weg vom Krankenhaus zu Fuß zurück. So schlimm kann es gar nicht sein, dass ich nicht mehr laufen könnte, und mache den Umweg über den Hauptbahnhof, wo es eine rund um die Uhr geöffnete Apotheke gibt. Als ich zu Hause ankomme, glaube ich zuerst, sie haben mir das falsche Medikament verkauft. Das erste Wort, das ich auf dem Beipackzettel für Amitriptylin lese, ist Suizidgedanken. Aber hilft wohl auch gegen Kopfschmerzen. Jedenfalls bei manchen. Bei mir nicht. Als ich 2 Nächte später auf Toilette gehe, ergreift mich Schwindel und ich falle um. Beim Versuch, wieder aufzustehen, kann ich das Gleichgewicht nicht halten. Beim Versuch, auf allen Vieren in mein Bett zurückzukriechen, kippe ich zur Seite. Schließlich robbe ich flach auf dem Bauch wie ein Soldat unter Stacheldraht hindurch zum Telefon. Zum ersten Mal in meinem Leben wähle ich 110 und sofort setzt starke seelische Beruhigung ein durch den streng formalisierten Ablauf des Gesprächs. Kopfschmerzen, Sinusitis, Amitriptylin. Ich spüre, dass mein Gegenüber zweifelt. Umfallen auf dem Bauch und nicht wieder aufstehen können? Die Zweifel hören auf, die Fragen beginnen. Seitenflügel, 4. Stock? Sind Sie allein zu Haus? Können Sie die Tür öffnen? Ja klar, Mann, so weit kommt das noch, dass ich meine Tür nicht öffnen kann. In 5 Minuten sind wir da. Das gibt mir Zeit, mich halb liegend, halb sitzend anzuziehen, anhaltend froh über das Wirken einer höheren Ordnung, einer im Hintergrund arbeitenden und sinnreich von Menschen für Menschen erdachten Maschine, mit der einer lebensbedrohlichen Situation routiniert und regelkonform begegnet werden kann. Man möchte sowas nicht in Marokko erleben, eigentlich nicht mal in Italien. Was nicht mehr geht, ist Schleife binden. Der Sanitäter bindet mir die Schuhe, während seine Kollegin mich in der Senkrechten hält und ich an die Papptafel in der Vorschule denken muss. Auf der Papptafel 100 bunte Schleifchen, unter jedem Schleifchen ein Name, oben drüber groß, meine erste Schleife. Wie lange ist das her? Ich bestehe darauf, mein Kopfkissen mitzunehmen, da ich zuletzt im Bundeswehrkrankenhaus den ganzen Tag ohne daliegen musste. Dann an der Schulter des Sanitäters 4 Treppen runter. Im Krankenhaus wird ein CT gemacht und ich liege im Bett, als Dr. S. kommt und mir das CT zeigt und von einer Raumforderung spricht. Ich frage, ob wir das Wort nicht besser durch Tumor ersetzen wollen, aber er bleibt, wie auch die anderen Ärzte in den folgenden Tagen und Krankenhäusern, lieber bei Raumforderung. Ich strecke meine Hand wortlos nach hinten. Er ergreift sie und drückt sie einige Sekunden. Es folgt das MRT. Ich bitte, einen Telefonanruf machen zu können. In meinem Portemonnaie ist ein kleiner Zettel mit Nummern, den ich mir vor vielen Jahren gemacht habe, bevor ich ein Handy hatte. Das letzte habe ich in Marokko verloren. Fast alle Nummern auf dem Zettel sind veraltet. Irgendwo Holms Handynummer, den ich anrufe und bitte, C zu informieren. Als ich später noch einmal bei Holm anrufen will, kann ich trotz stundenlanger Suche die Nummer nicht mehr finden. Mein Portemonnaie, ein paar kleine Zettel und Karten und mein Schlüsselbund auf dem Krankenhaustischchen machen mich in ihrer Unübersichtlichkeit fast verrückt. Das Bundeswehrkrankenhaus hat eine Kooperation mit dem Klinikum Friedrichshain. Dorthin werde ich verbracht. Mein Neurochirurg wird Professor Moskop. Ich kriege sofort Besuche. Und Holm erweist sich als das, was er schon immer war, und was ich in den letzten Jahren, wo wir uns weniger gesehen haben, fast aus den Augen verloren hatte, als mit allen Eigenschaften des besten Freundes vorbildlich ausgestattet. Er leitet alles in die Wege und kümmert sich um alles. Die Operation wird auf den nächsten Vormittag angesetzt. Und nachdem Holm und Cornelius abends gegangen sind, ergreift mich Unruhe. Was, wenn ich nach der OP Gemüse bin, zu keiner Äußerung mehr fähig? Es ist immerhin das Hirn. Das ist, soweit ich mich erinnere, der erste Moment der Erschütterung und des Pathos. Ich erreiche Cornelius in der Kneipe auf dem Handy und erkläre, solange ich noch mit der Wimper zucken kann, fragt mich. Wenn ich noch Ja und Nein signalisieren kann, fragt mich und dann fragt mich wieder. Und dann, wie der Indianer in einer Flug übers Kuckucksnest. Das kriegt er hin, oder? Holm, der neben Cornelius sitzt, wirft das Wort Patientenverfügung ein und am nächsten Tag habe ich das Blatt in der Hand, sehr viel sachlicher, runtergekühlter jetzt am Morgen, genau richtig formuliert. So wie ich mir das wünsche, wünschen es sich offenbar viele oder alle. Da ist wieder Verlass auf die Menschheit. Ich schreibe noch drunter, dass ich Organspender bin, aber das hätte ich mir auch sparen können, wie sich bald rausstellt. Morgens am 19. Februar ist die OP. Beruhigungsmittel brauche ich nicht. Ich bin vollkommen ruhig. Der Anblick der Apparate beruhigt mich. Mein Vertrauen in die Wissenschaft war immer grenzenlos. Sie können nicht alles, aber sie versuchen es. Auf dem Weg zur OP taucht Julia auf, das blühende Leben, schwanger und schön, und nimmt meine Hand. Abends das Erwachen auf der Intensivstation. Freunde, hieß es, warteten draußen, aber da erinnere ich mich an wenig. Ich erinnere mich, dass ich allein auf dem Rücken im Zimmer liege und ein junger Arzt kommt durch, der bei der OP assistiert hat. Er berichtet, alles sei wie geplant verlaufen, verschwindet sofort wieder und ich denke, wenn die vorläufige Histologie was Gutes ergeben hätte, hätte er es gesagt. Also nichts Gutes. Ich mache mit Händen und Füßen unaufhörlich die neurologischen Übungen, die ich zu Genüge kenne, um zu testen, was von meinem Hirn noch übrig ist. Nur die linke Hand ist etwas unbeholfen. Ich entdecke eine taube Stelle auf der Stirn, aber sonst keine weiteren körperlichen Ausfälle. Allein das Denken scheint mir stark verlangsamt. Und ich bin nicht sicher und kann es mit meinem verlangsamten Denken auch nicht untersuchen, ob es an der Narkose liegt oder an mir. Cornelius berichtet später, der einzige schöne Moment war bislang, als der Arzt uns reinführte nach der OP. Das sind Ihre Freunde, erkennen Sie die? Und Wolfgang starrt uns an und sagt langsam, nein. Nach 5 gar nicht so kurzen Sekunden, klar erkenne ich die, stellt mir eine Logikfrage. Und uns dann mit zu leicht, außer dem Erinnerungswissen, nicht Logik und Schacheröffnungen demütigte. Woran man sieht, dass Cornelius kein Schach spielt. Ich eröffne gegen Marek mit A2 nach A4. Marek antwortet irgendwas und danach weiß ich nicht mehr, wo die Figuren sind und halte es für Karo Kann. Wobei, auch kein riesiger Unterschied zu sonst. Wenn Marek und ich Blitzschach spielen, kommt es schon vor, dass der König 10 Züge lang im Schach steht. An der Wand ist ein verdrecktes Lüftungsgitter. Die ganze Nacht habe ich den Eindruck, es seien Buchstaben in 11 Feldern des Gitters zu lesen. Nach Stunden habe ich sie endlich entziffert. Competition. Okay, Competition. Könnt ihr haben, denke ich. Am Morgen sind die Buchstaben verschwunden. Um 6 wechselt die Pflegeschwester und ich versuche auf der Uhr, die rechts neben der Tür hängt, herumzurechnen, wie lange ich bis zum nächsten Schichtwechsel warten muss. Von 6 Uhr 3x8 Stunden dazuzuzählen und wieder bei 6 Uhr landen, ist mir unmöglich. Ich komme immer bei 30 raus und kann nicht rausfinden, was 30 für eine Uhrzeit sein soll. Sprachlich scheint dagegen alles okay zu sein. Ich finde Worte für dieses Urversagen, aber die Rechenleistung null. Es scheint mir ein zu verschmerzender Verlust. Dann werde ich in Zukunft weniger abstrakte Romane schreiben. Als es mir im Morgengrauen gelingt, 2 zweistellige Zahlen, 17 und 23, miteinander zu multiplizieren, beruhigt mich das aber doch. Passig steht irgendwann mit der Hüfte an einen Tisch gelehnt und hinterlässt einen Brief, in dem steht, bei der Hässlichkeit meiner Bettwäsche sei Krebs die notwendige Folge. Ich brauche lange, um herauszufinden, welche Bettwäsche sie meint und dass sie bei mir zu Hause war. Ich schwitze so stark, dass ich die Schwester fragen muss, ob ich auf Kühlkissen liege. Morgens werde ich gewaschen. Die Schwester ist Vietnamesin. Ich verstehe kein Wort ihrer konsonantenfreien Rede und freue mich an der Vorstellung, wie es wäre, als Mitglied des weißen arischen Widerstands in dieser Lage zu erwachen. Die Frau wäscht mich und hilft mir, mich selbst zu waschen und sagt, dass es mir jetzt besser ginge, und recht hat sie. In den folgenden Tagen bekomme ich viel Besuch, viele Anrufe und viele Briefe und freue mich über jeden Einzelnen. Ich kann nicht sagen, wie jedes Wort und jede Geste mich rührt. Man spürt, wie man mit einem Bein schon drüben steht und man spürt, wie sie auf der anderen Seite noch an einem zerren. Holm bringt Unterwäsche ins Krankenhaus. Ich hatte ja nichts dabei. Ich hatte meine zerrissenste Hose an, als der Arzt kam. Holm bringt auch Luke mit. Und es zeigt sich, was sich auch in den nächsten Tagen zeigen wird, dass Kinder mir jetzt irgendwie den Stecker ziehen. Einmal verfüttere ich meinen ganzen Kartoffelbrei an Luke. Eine meiner ersten Vorstellungen am ersten Tag nach der Intensivstation ist, wie ich in einem Haus am See wohne, Frau und Kind habe und neben uns wohnt eine mit uns befreundete Familie mit Frau und Kind und einmal rette ich den Mann, weil er im Eis eingebrochen ist und rufe den Krankenwagen. Ich habe einen Fernseher, aber auf 15 Kanälen läuft nichts Gescheites. 22 Leute und ein Ball auf grünem Rasen. Ich kann lange hingucken, ohne zu begreifen, ob die Weißen jetzt Hertha oder Bayern sind. Und wenn ich es herausgefunden habe, vergesse ich es sofort wieder. Was mich deutlich mehr beschäftigt, und das ist ein erster Schritt in Richtung Regression, die sich in den nächsten Tagen und Wochen auf so vielen Gebieten bemerkbar machen wird, ist die Begeisterung für Literatur. Ich bin Schriftsteller, und man wird nicht glauben, dass Literatur mich sonst kalt gelassen hätte. Aber was jetzt zurückkehrt beim Lesen, ist das Gefühl, dass ich zuletzt in der Kindheit und Pubertät regelmäßig und danach nur noch sehr sporadisch und nur bei wenigen Büchern hatte. Dass man teilhat an einem Dasein und an Menschen und am Bewusstsein von Menschen, an etwas, worüber man sonst im Leben etwas zu erfahren nicht viel Gelegenheit hat, selbst, um ehrlich zu sein, in Gesprächen mit Freunden nur selten und noch seltener in Filmen, und dass es einen Unterschied gibt zwischen Kunst und Scheiße. Einen Unterschied zwischen dem existenziellen Trost einer großen Erzählung und dem Müll, von dem ich zuletzt eindeutig zu viel gelesen habe. Eine Unterscheidung, die mir nie fremd war, aber unter Gewohnheit und Understatement lange verschüttet. Man kann das natürlich auch kritisch sehen. Das Absacken in die Fantasiewelt als Ausdruck vollkommener Hilflosigkeit. Ich lese DeLillo, den ich schon vor der OP angefangen habe, kann mich aber an vieles aus den letzten Kapiteln nicht erinnern und muss sie nochmal durchackern. Ich brauche 3 Stunden für 10 Seiten. Es ist der Tag nach der OP. Aber es begeistert mich, fast jeder Satz wirft mich um. Und ich denke mit Verzweiflung an meine eigenen Projekte. Ich habe 3,5 Romane angefangen in den letzten Jahren. Einen Jugendroman, einen in der Wüste spielenden Krimi mit B-Picture-Plot und einen Stimmenroman, zuletzt noch das Konzept zu einem Science-Fiction-Roman, eine Hommage an Philip K. Dick. Die ersten 3 haben alle schon Anfang und Ende und jeweils zwischen 300 und 600 Seiten, aber nichts davon ist geordnet, richtig zusammengefügt oder überarbeitet. Diese Überarbeitung habe ich die letzten Jahre immer wieder in Angriff genommen und mich in immer neuem Material verloren, im jugendlichen Bewusstsein noch ewig zu leben. Könnte jemand das für mich fertig schreiben? Passig? Lars? Irgendwer? Wollten Sie? Alles vergeblich. Mit meinen Fragmenten wird niemand etwas anfangen können. Ich hoffe, dass Passig oder Lars wenigstens in der Science-Fiction-Idee etwas Brauchbares entdecken können und überlege angestrengt, wie die anderen Dateien zu vernichten seien. Das Eingeständnis der kompletten Sinnlosigkeit des eigenen Lebens. Nichts Neues, aber so grauenvoll war es selten. Als ich am nächsten Tag DeLillo weiterlesen will, erinnere ich mich an nichts. Was macht Lee Harvey Oswald in Russland? Wie ist er da hingekommen? Wer ist der Mann? Alles, was ich tags zuvor unter größter Anstrengung begeistert gelesen habe, ist von meiner Festplatte gelöscht. Auf 100 Seiten erkenne ich keinen Satz. In Panik hole ich Primo Levi raus, den ich ebenfalls tags zuvor, aber etwas später gelesen habe, und da weiß ich beim ersten Satz sofort, wenn er jetzt nach links guckt, steht da der SS-Mann. Glück gehabt. Es ist noch immer die Narkose, nicht das Hirn. Auschwitz-Lektüre, überhaupt das Aufbauendste von allem. Sogar das Essen schmeckt danach doppelt so gut. Die Histologie verschiebt sich immer weiter. Am 25.02. ist es soweit. Professor Moskop erklärt, es sei ein Glioblastom. Das ist etwas Gehirneigenes. Das bildet keine großen Metastasen, wächst nur sehr schnell, lässt sich nicht endgültig bekämpfen und ist zu 100% tödlich. Ich höre kaum zu. Während Professor Moskop redet, fällt mir ein, dass ich mich nie wieder verlieben werde. Nie wieder wird sich jemand in mich verlieben. Stinkend und krebszerfressen. Könnten Sie den letzten Satz nochmal wiederholen? Abends gehe ich mit C aus, ich habe Lust auf Kino. Im Friedrichshain läuft A Serious Man. Weil noch viel Zeit ist, laufen wir durchs Viertel und wir machen etwas, was ich sonst zuletzt vor 20 Jahren gemacht habe. Unangemeldet Leute besuchen. Bei Holm sind überraschend alle versammelt und fast alle gehen auch nachher mit ins Kino. Und es ist einer der schönsten Tage überhaupt. Auch einer der schönsten Filme. Ich lehne mich zu C rüber und erzähle ihr, wie glücklich ich bin. Und es ist keine Lüge. Ich bin unfassbar glücklich, solche Freunde zu haben. Da ich außer Paracetamol und Cortison keine Tabletten genommen habe, ist es ein offenbar körpereigener Drogennebel, den mein Hirn da gnädig ausschüttet. Und ich bin jetzt wach genug, es als Kontrollverlust zu erleben. Ich spüre, dass ich nicht mehr Herr im eigenen Haus bin. Aber wenn es so schön ist, habe ich auch nichts dagegen. Ich frage auch die Ärzte nicht, ob mein Körper die Standardreaktion zeigt, da ich fürchte, ihre Antwort könnte sein, dass es danach ebenso standardisiert in einen noch viel tieferen Abgrund gehe. Doch der Abgrund kommt nicht.